Wir werden oft gefragt, was ist für euch so ein Traumartist, der oder die bei euch spielt. Wir sagen immer, ey, am besten so klein wie möglich, am besten gar kein Social Media, kein Song draußen, aber halt krass. Und wenn wir das finden und das dann den Leuten zeigen können, ist das natürlich auch für die Labels total relevant oder für alle möglichen Leute aus der Industrie.
Bei uns gehen die Artists wirklich aus der Kalten raus auf die Bühne und spielen zwei Songs, die sitzen müssen. Also das ist schon sehr anspruchsvoll.
An sich ist die Personenanzahl gar nicht so entscheidend. Viel entscheidender ist halt der Raum, den man schafft. Und dadurch, dass wir die Handys ausschließen, dadurch, dass wir dafür sorgen, dass einfach alle das Gefühl haben, dass sie Teil davon sind, hat es eigentlich nur dazu geführt, dass es sich halt potenziert hat, dieses Gefühl von Gemeinschaft.
Heute noch teilweise kommt irgendwer zu mir und sagt, du hast doch damals bei Unrelease gespielt. Und das war schon irgendwo ein kleiner Gamechanger für mich, gerade hier in Berlin, weil ich dadurch auch Sessions bekommen habe und es haben sich einfach Türen dadurch geöffnet für mich.
Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.
Türen haben sich für mich auch geöffnet. Ihr hört gleich den allerersten Thema Takt Live-Podcast. Den haben wir im Rahmen des Popkulturfestivals in Berlin vor fast 200 Menschen aufgenommen, in der Kuppelhalle im Silent Green im Wedding. Ein ziemlich großer Saal, deswegen klingt das gleich auch ein bisschen nach Kirche manchmal. Meine Stimme klingt jetzt gerade noch nicht so gut. Das liegt daran, dass die deutsche Nationalmannschaft gestern Basketball-Europameister geworden ist und ich das sehr gefeiert habe. Was Feiern angeht, hört ihr gleich auch Experten. Die drei Gründer der Konzertreihe Unreleased Berlin und die Künstlerin Kiki. Sie ist dort schon aufgetreten. Fede kümmert sich bei Unreleased vor allem um Marketing und Sponsoring, Baumi um Sound und Produktion und Memo um das Booking. Im Gespräch geht es gleich darum, wie man es schafft, bei Unreleased aufzutreten, wovon ein guter Auftritt abhängt und warum die drei am kommenden Samstag, den 20. September, ein Unreleased Festival auf die Beine stellen. Folgt dem Thematakt-Podcast, um die kommenden Interviews auf dem Schirm zu haben und bewertet auf Spotify. Dazu müsst ihr auf die Podcast-Seite gehen, die drei Punkte klicken und auf Show bewerten. Etwas kompliziert, aber ihr kriegt das bestimmt hin. Jetzt viel Spaß mit Thematakt Live.
Hallo, hallo. Ja, das klappt doch. Herzlich willkommen zum Popkultur. Das ist das erste Mal, dass der Thematakt-Podcast live ist. Das erste Mal, dass ihr auch eine Folge unveröffentlicht hört. Sie ist also unreleased und da habe ich mir die perfekten Gäste eingeladen. Vielleicht könnt ihr gleich erklären, was ist das Besondere an Unreleased. Wir werden über viele Themen reden. Ich habe mehr Fragen, als ihr beantworten könnt. Trotzdem, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, notiert euch das gerne. Ich würde gerne am Ende nochmal 5 oder 10 Minuten auch euch die Chance lassen, Fragen zu stellen. Mein Name ist Tobias Wilinski. Stellt euch gerne erstmal vor und dann gucken wir noch einen kleinen Clip, um auch zu sehen, falls jemand noch nicht da war, was das ganze Unreleased-Ding so ausmacht.
Genau, hi, ich bin Fede, einer der drei Gründer von Unreleased. Ja, ich habe jahrelang selbst Musik gemacht, beziehungsweise mache es immer noch. Also kam so mit dieser Artist-Brille rein, genauso wie die Jungs auch. Und ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste, was man erstmal wissen muss. Habe so ein bisschen Marketing-Background, habe so Lifestyle-Marken über die letzten Jahre aufgebaut und positioniert. Und irgendwann habe ich das sein lassen und dachte, ich mache was Sinnvolleres.
Hi, ich bin Baumi. Der zweite von den drei. Fede hat es schon gesagt. Genau, ich war auch schon immer Musiker, jetzt weniger als früher, wenn ich ehrlich bin. Aber daher kam das Ganze und so haben wir drei uns ja auch ein bisschen kennengelernt über die Musik.
Genau, ich bin der dritte. Also es wiederholt sich jetzt so ein bisschen. Also Marketing habe ich hier schon gehört. Ich mache das Booking bei uns und habe auch im Grunde sehr, sehr viel Netzwerk innerhalb der Musikindustrie, auch in Deutschland. Ja, also alles andere werden wir, glaube ich, gleich erzählen. Und dann haben wir noch jemanden special dabei. Wer bist du? Stell dich selber vor.
Ich bin Kiki, ich bin Artist und habe auch schon bei Unreleased, damals im Lido, bin ich aufgetreten und so entsteht die Connection hier.
Okay, noch kurz zum Konzept, bevor wir den Clip angucken. Also Handys sind verboten, es sind 10 bis 12 Artists, 2 bis 3 Songs, davon mindestens einer unveröffentlicht, richtig? Okay, dann können wir jetzt den Clip angucken.
Guck, das sind alles Tickets.
Digga, wie heftig.
Erstmal Shoutout an Unreleased, dass sie das möglich gemacht haben. So.
Unreleased Berlin.
Shoutout an Unreleased.
vermisse es, hierzulande überrascht zu werden. Das ist Hammer. So die Crowd auch, das Format ist der Shit.
Erste Ausgabe im Juni 2023, 200 Leute Kapazität. Im September sind sie dann ins Lido umgezogen. 600er Crowd, jedes Mal bis aufs letzte Ticket ausverkauft.
Krass zu sehen, wie groß das geworden ist. Es freut mich sehr. Applaudiert mal bitte für die Jungs, was sie hier machen.
Nach 8 Events im Lido sind sie seit Mai unfassbarerweise im Festsaal Kreuzberg. 1200 Menschen passen rein, auch da in unter 5 Minuten ausverkauft.
Ja. Yeah. Euch gibt's ja erst seit knapp 2 Jahren. Wieso hat Unreleased denn so schnell so einen Hype bekommen? Was habt ihr anders gemacht?
Ich glaube, es sind mehrere Dinge. Also es ist zum einen etwas, was die Crowd betrifft, zum anderen die KünstlerInnen und zum anderen ja die Labels. Die Crowd hat Events gecraved, wo sie in diesem Algorithmus, ne, wo es extrem schwer ist, auch irgendwann rauszufiltern, was finde ich eigentlich gut und was nicht und zu was kann ich eine Bindung aufbauen. Das geht live natürlich ganz anders, ne? Und deswegen vertrauen sie unserer Kuration, wie du schon gesagt hast, das sind ja auch immer Secret Acts, das heißt, wir ziehen wirklich Leute an, die nur Bock haben, neue Musik zu entdecken. Und das war natürlich auch ein Risiko am Anfang für uns und wir waren uns auch ein bisschen unsicher, ob wir das wirklich so machen wollen, aber haben uns gesagt, es muss so sein, weil wenn wir einmal ankündigen, Trettmann kommt, dann stehen da halt 800 Trettmann-Fans und die interessieren sich dann nicht für die anderen Acts. Deswegen haben wir das von Anfang an so aufgebaut, dass wirklich Leute kommen, die neue Musik entdecken wollen und die Lust haben auf diese Kuration. Für die Artists, die suchen eben auch einen Weg, vielleicht kannst du gleich mehr dazu sagen, Kiki, aber auch aus unserer Erfahrung als Artist, deswegen haben wir das ja auch so aufgebaut, um wirklich wieder volle Aufmerksamkeit zu bekommen. Das heißt, du hast wirklich keine Handys. Wir laden die richtigen Leute ein, die das dann eben hören können und diese unveröffentlichten Songs zum ersten Mal hören dürfen. Das heißt, die Artist kommt zu uns, weil ja sie irgendwie diesen Plattformgedanken verstehen. Wir machen ja auch nicht nur das Event selbst, sondern wir laden auch Creators ein, wir schicken Pressemeldungen raus, wir setzen uns in Calls zusammen und überlegen, wie können wir diese Kampagne für dich auch starten. Wir haben es zum Beispiel mit Nina Chuba auch gemacht. Also 2 Tage, nachdem sie bei uns war, hat sie ihr Album rausgebracht und stand dann bei uns zum ersten Mal auf der Bühne und hatte eben diesen Kickoff. Und das sind halt Dinge, die wir uns überlegen, wie können wir diesen Artists wirklich den Mehrwert schaffen, dass sie einmal zu uns kommen und dann startet diese Promophase. Ich glaube, Yasin ist auch ein gutes Beispiel, über das wir noch sprechen werden. Und der dritte Punkt, Labels. Wir machen natürlich A&R-Arbeit, also wir machen nichts anderes als den ganzen Tag oder vor allen Dingen du, Memo, sowieso Artists raussuchen, ne? Wer ist irgendwie neu, wer ist noch ganz klein. Wir sagen, wir werden oft gefragt, was ist für euch so ein Traumartist, der oder die bei euch spielt. Wir sagen immer, ey, am besten so klein wie möglich, am besten gar kein Social Media, kein Song draußen, aber halt krass. Und genau, und wenn wir das finden und das dann den Leuten zeigen können, ist das natürlich auch für die Labels total relevant oder für alle möglichen Leute aus der Industrie. Und das kommt dann alles zusammen.
Und wie findest du einen Artist ohne Social Media? Warschauer Straße.
Es gibt so voll viele Möglichkeiten. Ohne Social Media ist es natürlich heutzutage schwer, weil das ist die Plattform oder es gibt ja mehrere Plattformen, wo sich Artists im Grunde von null auf zeigen können, einer großen Audience, Algorithmus gesteuert. Aber es gibt natürlich auch einige Manager oder Musikleute, die dann sagen, ey, ich habe von jemandem was mitbekommen, der ist im Studio, aber der ist noch nicht so weit, dass er sich irgendwie traut, TikToks zu machen. Oder die Musik ist gerade noch am Entstehen, aber noch nicht so richtig ready, aber kann ich dir schon mal was schicken? Und dann kriege ich tatsächlich, also wir haben jetzt, wir werden später noch über das Festival sprechen, da wird eine Frankfurter Rapperin auftreten, die noch keinen Song draußen hat. Und das ist natürlich für uns immer etwas sehr Spannendes und natürlich auch für die Crowd, aber natürlich auch etwas sehr Besonderes, weil wir natürlich auch die Reise von so einem Künstler mitbegleiten möchten. Und wenn der Kickoff, wie bei Nina Chuba, dann auch bei uns passiert und wir vielleicht in einem Jahr dann auf diese Artists gucken und sehen, wie sie sich gesteigert und entwickelt haben, dann ist es auch etwas, wo wir genau wissen, deswegen starten wir das Ganze oder haben wir es gestartet, deswegen gibt es diese Plattform.
Ihr habt alle Artist-Background oder macht immer noch Musik. Wie hat das denn die ganze Reihe beeinflusst oder beeinflusst das immer noch?
Wir haben eigentlich von Anfang an wirklich alles versucht, durch diese Brille zu schauen. Also eigentlich ist dieser ganze Gedanke mit Unrelease gekommen, weil wir alle drei gesagt haben, ey, wenn wir uns anschauen, wie kleine Artists behandelt werden, teilweise in Live-Konzepten oder auf Live-Bühnen, dann ist es meistens ein Soundtechniker, der keine Lust hat und irgendwie eine Crowd, die mega Bock hat, aber die PA ist mega schlecht und das ist so das, was wir auch erlebt haben. Und dann haben wir uns gesagt, okay, wie können wir da einen Einfluss drauf haben, wie können wir das ändern? Und dann haben wir gemeint, ey, es muss nicht die größte Venue sein, wir müssen nicht versuchen, von Anfang an irgendwie 1000 Leute dorthin zu bringen, aber wir müssen halt Standards setzen. Und diese Standards haben wir sowohl versucht, halt live für die Bühne zu schaffen, aber auch im Nachgang durch Social Media. Jeder braucht Reichweite, jeder möchte gesehen werden. Und jedes Mal, wenn wir irgendwas Neues reingebracht haben ins Konzept, auch vor dem ersten Event schon, haben wir gesagt, okay, wie hätten wir uns das denn damals gewünscht? Und das hat sich durch das ganze Unreleased-Thema gezogen.
Da habe ich auch einen Tontechniker mal interviewt, der meinte, dass tatsächlich sogar manchmal der Wunsch kommt von der Hauptband, dass sie sagen, ja, Pegel mal ein bisschen niedriger, damit wir ein bisschen mehr knallen. Also auf jeden Fall hart für aufstrebende Artists. Wie hast du denn deinen Auftritt bei Unreleased erlebt oder auch schon die Anfrage überhaupt zu bekommen, okay, ich soll jetzt einen unveröffentlichten Song performen?
Ich fand es damals mega spannend, das ganze Konzept. Und ich war auch vorher öfter zu Besuch und habe mir das auch vorher mal angeguckt. Und auch die Crowd und die Leute waren sehr supportive, selbst weil man wusste, dass da teilweise Leute auf der Bühne stehen, die halt noch nicht vorher auf der Bühne gestanden haben. Und deswegen hat man mal so kleine Patzerchen mit einem Jubel irgendwie entgegenbekommen und das hat einen mega gepusht und es hat was Besonderes daraus gemacht und dass man auch nicht gefilmt hat, man war im Moment und auch, dass sehr viel auf Diversität geachtet wird. Man fühlt sich auch im Background sehr wohl und kann irgendwie alles sagen, was man so auf dem Herzen hat. Und was mir persönlich jetzt bei dem Auftritt auf jeden Fall aufgefallen ist, dass ich auf jeden Fall eine Bindung zu Leuten dadurch entwickelt habe, die dann meine Musik wirklich heute noch hören und heute noch teilweise kommt irgendwer zu mir und sagt, oh, du hast doch damals bei Unreleased gespielt. Und das war schon irgendwo ein kleiner Gamechanger für mich, gerade hier in Berlin, weil ich dadurch auch Sessions bekommen habe und es haben sich einfach Türen dadurch geöffnet für mich.
Die Leute kamen aus dem Publikum, zu dem du jetzt noch irgendwie Kontakt hast?
Die waren teilweise im Publikum, aber es wurde auch gepostet über Social Media. Da sind auch Leute dann aufmerksam geworden und so hat sich das dann entwickelt irgendwie.
Frage an euch alle, wie verändert sich denn die Dynamik zwischen Artist und Publikum, wenn ein Song das erste Mal gespielt wird?
Also bei uns ist es so, wir betonen das auch ganz oft, dass da natürlich ganz viel dazugehört von dem Artist, sich jetzt darauf einzulassen, das zum ersten Mal zu zeigen. Und bei uns habe ich das Gefühl, die Crowd respektiert das extrem, weil jeder, der mal Musik gemacht hat, weiß, dass man das ungern eigentlich zum ersten Mal irgendwie anderen Leuten zeigt. Also bei mir war es zumindest so, weil man irgendwie Angst hat vor diesen ersten Reaktionen. Du zeigst ja irgendwie dein Inneres. Deswegen ist das extrem besonders und die Leute achten auch sehr drauf und fragen auch immer danach nochmal, ey, ich habe da irgendwie nicht ganz verstanden, welcher war jetzt nochmal der Unreleased-Song, weil das war irgendwie, ne, die wollen das so ganz genau wissen, welcher das jetzt ist, ne, weil die da nochmal ganz besonders drauf achten. Also es ist schon ein schöner Moment immer.
Ihr seid ja sehr schnell gewachsen, also von, haben wir ja gerade im Clip gesehen, 200 zu 600 zu 1200 Tickets. Wie haben denn die Location-Größen die Auftritte verändert, würdet ihr sagen?
Also wir hatten eine große Sorge, ehrlich gesagt. Also jedes Mal, wenn wir die Location gewechselt haben, waren wir uns super unsicher, ob wir es machen sollen, weil Unreleased lebt ja so von dieser intimen Stimmung und davon, dass alle so das Gefühl haben, dass es sehr nahbar ist und nicht so eine Crash-Barrier, wo dann irgendwie 3 Meter zum Artist ist, das wäre nicht das Richtige für uns. Und deswegen waren wir jedes Mal super unsicher, aber spätestens beim zweiten Wechsel dann in die ganz große Location haben wir gemerkt, an sich ist die Personenzahl gar nicht so entscheidend. Viel entscheidender ist halt der Raum, den man schafft. Und dadurch, dass wir die Handys ausschließen, dadurch, dass wir dafür sorgen, dass einfach alle das Gefühl haben, dass sie Teil davon sind, hat es eigentlich nur dazu geführt, dass es sich halt potenziert hat, dieses Gefühl von Gemeinschaft. Und wir glauben auch, dass das jetzt nicht ewig so von der Größe so weitergehen kann, aber gleichzeitig hat es irgendwie wirklich das ganze Gefühl nur verstärkt am Ende des Tages.
Also ihr habt auch im Interview gesagt, ihr wollt jetzt gar nicht die riesen Location, wo man dann nur einen Artist vom Bildschirm aussieht, sondern euch ist auch wichtig, einigermaßen klein zu bleiben.
Ja, also man muss auch dazu sagen, wir sehen die Shows auch ein Stück weit wie so unsere Showrooms. Also wir können halt einmal dann vor Ort zeigen, in einer angemessenen Größe noch, ne, wo sich das nicht verliert, was diese Artists alles machen, was für neue Songs kommen, wie besonders das ist. Aber es ist ja auch so ein romantischer Gedanke zu sagen, ey, wir schließen einfach die Handys aus und wir erleben jetzt wieder Konzerte so und so. Für die Artists ist ja online extrem relevant. Und deswegen nehmen wir eigentlich das und erzählen dann online, was alles passiert ist und warum das besonders ist oder, ne, oder die Geschichte hinter dem Song oder machen noch ein Behind the Scenes mit dem Artist. Und das ist eigentlich unser Fokus. Aber wir haben sozusagen die Live-Events als so Erzählraum, sage ich mal.
Plattform nennst du es auch, ne? Also weniger Konzertreihe, sondern wirklich Plattform, weil dadurch entsteht was. Deswegen könnt ihr auch teilweise geringere Gagen zahlen, auch irgendwelchen Acts von aus England oder US, weil sie einfach sagen, okay, wir wissen, was das für ein Mehrwert ist. Ich habe da mindestens ein ziemlich krasses Video.
Ja, genau. Also auch die internationalen Acts kommen, weil sie wissen, sie kriegen hier einen Zugang zu genau den richtigen Leuten. Ne? Also unsere Crowd sind einfach TastemakerInnen. Aber wie gesagt, auch diverse Medien, die du einlädst. Wir hatten aber auch schon diverse Videos, ne? Und deswegen, wir haben ein Social Media Team, setzen uns da ganz viel mit auseinander. Was kann man gerade machen, wo wir Videos erstellen, die dann halt eben viral gehen von diesen Songs. Wir haben nur die Logik sozusagen umgedreht. Wir haben gesagt, wir sind nicht erst im digitalen Raum, sondern wir sind erst live, aber erzählen das dann alles online, wie ich eben erklärt habe.
Ja, und das habt ihr auch schon seit Tag 1 geplant, also bevor das erste Mal an den Start ging im Monarch. Wie ist es denn für dich aufzutreten und du zu wissen, da sind jetzt keine Handys?
Oh, es ist mega geil. Also es ist wirklich, es ist ein anderes Gefühl, weil man einfach spürt, dass die Leute zuhören, was du zu sagen hast. Und die Songs, die du schreibst, die entstehen auf Wegen, auf Emotionen und da steckt einfach so unfassbar viel drin und es ist sehr dankbar, vor einem Publikum zu stehen, wo keine Handys sind und trotzdem aber gefilmt wird und du trotzdem ein geiles Video am Ende hast. Also, ja.
Welche Songs hast du gespielt?
Ich habe damals Grabstein gespielt und Schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Das war mein Unreleased-Track und den habe ich dann auch noch in der Nacht noch released.
Ach krass. Ja, also auch recht emotionale Banger irgendwo.
Kann man so sagen.
Haben es Artists auch schon mal bereut? Also ich müsste jetzt keinen Namen nennen, aber.
Also ich sage jetzt einfach mal nein, weil alles andere wäre dumm. Nee, aber.
Ja, ehrlich.
Nee, aber ich glaube nicht. Also ich habe von nichts gehört zumindest. Ich glaube, also man kann schon sagen, dass die Artists, die bei uns waren, ich weiß nicht, Kiki, du kannst das halt besser jetzt schreiben als ich, ne? Aber dass sie schon merken, dass es sehr familiär ist. Also sowohl in der Crowd als auch hinter den Kulissen, weil man muss auch sagen, also wir sind auch alle befreundet und haben das auch mit anderen FreundInnen von uns gestartet. Und das ganze Team besteht eigentlich aus Familie und FreundInnen. Also ne, deine Schwestern machen irgendwie den Einlass, meine Schwester interviewt die Artist und deine Schwester hat schon ein Awareness-Team irgendwie gemacht und, ne, und alle möglichen anderen Leute noch. Also ich glaube, man merkt schon, dass es sehr familiär ist, dass wir das ernst meinen, dass wir wirklich diese Mehrwerte für die Artists schaffen wollen und die Crowd spiegelt das einfach genauso wider.
Also wir hatten schon die Fälle, dass die Artists dann im Nachhinein gesagt haben, oh, hätte ich mal andere Songs gespielt. Also das gab's.
Also haben die gesagt, warum der nicht funktioniert hat?
Ja, also es ist ja mal unterschiedlich, ne, was die Artists sich auch aussuchen. Wir buchen die ja und empfehlen dann auch irgendwie, was ankommen könnte, aber so viel Einfluss über den unreleased Song haben wir dann ja nicht, weil das ist meistens der als nächstes kommt. Und wir hatten aber jetzt, ohne jetzt einen Namen zu nennen, einen Künstler, der etwas ruhigere Songs genommen hat, der aber eigentlich bekannt dafür ist, irgendwie Banger zu spielen, Songs, die nach vorne gehen. Und der hat dann im Nachhinein für sich selber dann einfach gesagt, oh, schade, also ich habe hier den Slot gehabt und ich bin hier aufgetreten und es war trotzdem cool, aber wenn ich jetzt Songs genommen hätte, die nach vorne gehen, dann wäre es wahrscheinlich ein geilerer Auftritt für ihn persönlich gewesen.
Das ist ja eh eine Frage, die ich mir gestellt habe, auch wenn Leute das erste Mal auf der Bühne sind, was gibt ihr denen für Tipps? Also wie nehme ich eine Crowd mit, egal wie familiär die ist, wenn das mein allererster Auftritt ist, ich vielleicht über TikTok bekannt geworden bin oder auch noch nicht, aber ein Song, aber was muss man da beachten?
Also ich mache immer die Soundchecks am Anfang, also ich bin auch so für Sound verantwortlich, deswegen bin ich dann immer vor der Bühne, während der Artist Soundchecks macht.
Und je unerfahrener die Person ist, desto weniger versuche ich mit der Person irgendwie zu reden, weil man kann halt schon Tipps geben und versuche ich auch, aber am Ende steht man vor 1200 Menschen und dann ist so Überlebensmodus bei vielen als erstes. Und die versuchen an ihren Text zu denken und zu denken, sich nicht irgendwie komisch zu bewegen. Und da will man dann nicht noch das Gefühl geben, ah ja, jetzt solltest du am besten die Hand hochstrecken und dich zeigen und so. Das funktioniert nicht. Aber das, was wir immer wieder sagen, ist, habt einfach Spaß auf der Bühne. Und dann gibt's so kleine, einfache Sachen. Also wir haben zum Beispiel auf unserer Bühne so eine Erhöhung hinten und es ist einfach ein einfacher Move, so die Leute können hochgehen und dann wirkt es schon cooler. Und wenn ich dann merke, ah, okay, die Person ist echt ein bisschen unerfahren und bewegt sich noch nicht so viel, dann sage ich einfach nur so, ey, hast du nicht Bock, mal so da hochzugehen irgendwann, so während deines Auftritts? Und dann jedes Mal bisher kam dann Jubel. Das heißt, das war schon mal so ein auflockernder Moment. Und ja, so kleine Tricks, Tipps und Tricks geben. Und unser Soundteam versucht sie halt so ein bisschen darauf vorzubereiten, wie hältst du das Mikrofon, versucht den Abstand zu halten, so diese technischen Sachen und die helfen dann halt meistens auch schon sehr.
Und was wir auch gemacht haben, wir hatten oft das Problem, dass die Art ist, so die Kapsel so zu halten.
Ja, richtiger Rapper-Move so.
Genau, und wir haben dann so für die Mikrofone so Ringe 3D geprintet. Und die haben wir jetzt so oben an dem Mikrofon, damit man das da nicht mehr so gerne anfasst. Und
Kindersicherung.
Ja, genau.
Tatsächlich ist es voll witzig, weil ich habe einem Artist, die auch aufgetreten ist, vorher ein Performance-Coaching gegeben, weil sie auch zum ersten Mal auf der Bühne stand und sie wusste, dass ich bei Unreleased vorher war. Und dann habe ich ihr so ein paar Tricks und Tipps vorher gegeben.
Sag ich euch später, ja, ich wollte gerade sagen, dann können wir die aufnehmen.
Aber es ist natürlich schon schwierig, wenn Artists zum ersten Mal überhaupt auftreten und wir hatten gerade noch kurz über die Venue-Größe gesprochen und aktuell im Festsaal Kreuzberg passen da halt 1200 Leute rein. Für eine Person, die zum ersten Mal überhaupt auf einer Bühne steht, sind 1200 Gesichter, wohlgemerkt, die einen angucken. Also das ist eine riesen Herausforderung.
Wir machen die Bühne halt auch sehr, sehr hell. Also die Leute machen wir hell. Das heißt, normalerweise ist ja auch so ein Move, den viele Veranstalter machen, so du machst die Crowd einfach so dunkel wie möglich. Aber dadurch, dass wir diese Asteras haben, also scheint es voll auf die Crowd. Das heißt, man sieht wirklich jede Person. Das macht es nicht einfacher, ja.
Aber habt ihr schon häufig Artists überzeugen müssen, unveröffentlichte Songs zu spielen? Oder ist es jetzt sowieso, dass Leute wissen, wie das läuft, aber am Anfang war es wahrscheinlich schon, dadurch, dass das Konzept neu war, noch Überzeugungsarbeit, oder?
Ja, am Anfang, ich weiß noch, wir haben dann irgendwelche PDFs gemacht und haben dann so erzählt, was wir alles vorhaben und wir wollen die Plattform werden in Deutschland und so. Aber du kannst ja nur irgendwie von deiner Idee erzählen und du hast noch gar kein Event gemacht und nichts und hatten ja auch keine Sponsoren und gar nichts. Genau, und die Artists mussten wir komplett überzeugen. Ich weiß noch, wie wir ja am Anfang ja tatsächlich auch über längere Zeit dann, ich glaube, für die ersten so ein, zwei Events so Probleme hatten, aber wir haben viele Artist-Freundinnen und Freunde, die dann zum Glück Bock hatten, aber es war nicht so einfach.
Ich würde noch einen Clip zeigen, und zwar von Yassin, den habt ihr auch schon vorher angesprochen. Da singen ja sehr viele Leute mit. Das liegt aber daran, weil der Song schon zum Teil auf TikTok war, richtig?
Nee, die singen mit, weil der hat zu dem Zeitpunkt noch kein Social-Media-Video online gehabt, Song sowieso nicht, hat den Song dann zum ersten Mal gespielt und das Video ist sozusagen die Zugabe, weil dann zum ersten Mal bei Unreleased eine Zugabe gefordert wurde, weil normalerweise machen wir das nicht, haben wir dann zugelassen und das ist sozusagen das Video davon, was dann auch viral gegangen ist.
Ich stand tatsächlich im Publikum und es war ein sehr, sehr krasser Moment. Es war so magic. Und irgendwie haben alle in dem Raum auf einmal gecheckt, hier passiert was. Und dann haben alle Zugabe gerufen und alle konnten auf einmal diesen Song mitsingen. Und ich habe nur zu einer Freundin gesagt, was passiert hier gerade? Also es war übel krass und solche Momente sind öfter mal bei Unreleased auf jeden Fall.
Den gucken wir uns kurz an. Kinder können viel schauen. Man nimmt es ihnen nicht krumm. Sie können nichts dafür, sind noch so klein. Noch so frei von Schwul. Kinder können fies sein. Man nimmt es sehen nicht krumm. Sie können nichts dafür. Sind noch so klein. Noch so frei von Schwul. Ihr nennt das Ganze Unreleased Leaks, aber ihr leakt es ja selber. Wurde aber schon mal wirklich was geleakt?
Nicht, dass ich wüsste. Du stellst mir so kritische Fragen und ich sage einfach, nee. Also, ja, was willst du machen?
Das ist ja okay.
Eine Sache noch dazu, das ist ganz süß, weil die Crowd achtet wirklich voll drauf. Also selbst unser eigenes Team, wir filmen einige Sachen mit dem Handy, einfach ja, weil das dann authentischer kommt online sozusagen. Und dann sind so ganz viele Leute, die sagen, ey, pack dein Handy weg. Und so, ich bin vom Team. Ne, also die achten wirklich drauf, dass das nicht passiert und alle machen das mit.
Ich habe euch vorher auch gefragt, was für Fragen häufig von Artists kommen oder überhaupt allgemein. Und natürlich eine ganz offensichtliche ist, wie kann ich denn überhaupt gebucht werden bei euch?
Oh, es gibt verschiedene Wege. Also in erster Linie haben wir natürlich auch unser Radar on und gucken, was passiert da draußen, welche Newcomer gibt es, die gerade irgendwie sich super weiterentwickeln, die zu uns passen können auch. Und dann gibt es natürlich ganz viele, die uns anschreiben. Erstmal über Instagram, aber auch natürlich, wir haben eine E-Mail-Adresse, booking@unrelease.berlin, wo man sich auch bewerben kann. Und viel passiert auch über Empfehlungen. Aber an und für sich gibt es keinen Weg, der jetzt so standardisiert ist, sondern es gibt halt ganz viele verschiedene Wege und wichtig ist nur, dass wir irgendwie aufmerksam drauf werden und es muss halt auf Anhieb irgendwie klicken und wir das Gefühl haben, okay, das ist interessant, das ist spannend.
Voll. Und was, glaube ich, auch immer wichtig zu sagen ist, wir sehen ja die Show immer als Ganzes. Das heißt, in der Artist-Auswahl geht es nicht nur, also es geht eh bei uns nie um Größe und es geht auch nicht irgendwie darum, dass wir bestimmte Leute unbedingt bei dieser Show dann da haben wollen, sondern wir schauen uns halt die ganze Show an, überlegen uns, was ist spannend, was ist dann ein emotionaler Moment, was ist ein krasser Turn-Up-Moment, wo gibt es ein Moshpit, wo, und versuchen das halt so gut wie möglich so zu orchestrieren mäßig. Und dann schauen wir halt, okay, wir haben noch 3 Slots frei, was machen wir dann in diesem Fall? Und dadurch hat das Memo halt eine unglaubliche Übersicht hat, was in Deutschland so los ist, was verrückt. Ich sage immer zum Beispiel, ich bin auf Insta und bin dann so, ey, ich habe jemanden gefunden, den kennt Memo 100% noch nicht, gehe dann auf gemeinsame Follower und dann steht Memo ganz oben. Und das passiert mir so 3-mal die Woche und irgendwann habe ich aufgegeben. Und dadurch kann man ihn dann auch fragen, so, ey, was denkst du? Und er hat halt direkt die richtigen Namen schon im Kopf. So.
Wie geht er denn mit der Frage um, wieso bucht der XY aber mich nicht? Das kommt wahrscheinlich auch häufiger, oder? So eine gewisse Enttäuschung.
Also explizit wurde ich nie gefragt tatsächlich, warum mich nicht, aber also wenn jemand das Potenzial hat und wir das auch als interessant und gut genug sehen, dann gibt es vielleicht Gründe, warum wir jetzt nicht bei der nächsten Show diese Person in Betracht ziehen können, aber wir haben ein großes Pool, also einen großen Artist-Pool, wo wir alle potenziellen Artists mit draufschreiben und dann müssen wir uns natürlich abstimmen, aber unser Ziel ist es ja nicht nur, einfach jemanden da in eine Show zu platzieren, sondern es sollte ja im besten Fall eine Win-Win-Situation geben. Also im Rahmen von einem guten Release, begleitet durch Content von uns, begleitet durch irgendwie ganz viele Möglichkeiten, irgendwie den Song besser zu promoten. Also nur um bei uns zu spielen, das ist nicht der Anspruch, den wir haben, denke ich.
Ja, und was wir auch manchmal machen, ist Artists zu sagen, dass wir das cool finden, was sie machen, aber dass wir glauben, dass noch nicht so der Moment dafür ist. Also das ist ja eigentlich das, was du sagst. Aber dann halt auch zu schauen, ne, wie ist das live? Gab es da schon was oder braucht er vielleicht noch ein Coaching? Wir haben halt auch schon mal überlegt, dazu sind wir bis jetzt noch nicht gekommen, aber machen wir schon vorher, weil vor der Show hast du halt, keine Ahnung, hast halt den Soundcheck, das sind dann irgendwie 20, 30 Minuten, die wir nur haben, weil es sind ja auch 12 Acts meistens. Da hast du ja nicht so viel Zeit, um zu coachen, ne? Aber das wäre so für uns auch ein bisschen der nächste Step, da mal zu sagen, wir machen so einen Live-Workshop, erklären ein bisschen mehr, haben ein bisschen mehr Zeit, um die Artists aufzubauen und dann können sie auch auf die Bühne. Aber wir sehen uns auch ehrlich gesagt so ein bisschen in der Verantwortung, jetzt nicht einfach einen Artist auf die Bühne zu schicken und ja, obwohl wir denken, es ist noch gar nicht der Moment.
Coaching hatten wir ja gerade schon als Thema und du hast ja auch gesagt, dass du Tipps gegeben hast, vielleicht auch aus deiner eigenen Lernkurve, was sind Sachen, wo du gemerkt hast, vielleicht auch dich selber gefilmt oder einfach Feedback von anderen Leuten, was hast du am Anfang ganz anders gemacht und dann gemerkt, oh, das sollte ich live nicht machen, also kannst du da vielleicht auch nochmal konkrete Tipps geben?
Ich glaube, es ist auf jeden Fall Routine, also man lernt mit jedem Gig neu dazu. Es passieren immer Fehler und es kommt immer darauf an, wie gehst du mit den Fehlern um. Also wenn du dich aus der Ruhe bringen lässt von einer PA, die auf einmal ausfällt so und da nicht kurz diesen Rockstar-Moment hast, dann fängt man an zu schwanken und man kann natürlich, also ich gebe auch öfter mal Performance-Coachings, weil ich mich viel mit Performance auseinandergesetzt habe und auch viel gelernt habe in diesem Bereich und dadurch auch anderen Artists das weitergeben will irgendwie. Und es geht über Atmung, es geht über Haltung und ja, sich auch irgendwie nackt machen und bereit dazu sein und mutig sein.
Ja, und man muss ja dazu sagen, bei zwei Songs, die man in der Regel spielt und also wenn du jetzt einen Gig spielst und dann irgendwie deine 8 bis 12 Songs hast, dann wärmt man sich ja auch während den Songs auf und bekommt eine andere Sicherheit. Bei uns gehen die Artists wirklich aus der Kalten raus auf die Bühne und spielen 2 Songs, die sitzen müssen. Also das ist schon sehr anspruchsvoll und wir hatten auch nicht nur Newcomer, die vielleicht nicht die perfekte Performance hingelegt haben aufgrund fehlender Erfahrung, sondern auch, kann ich ja sagen, eine Nura hatte einen Texthänger gehabt und dann hat sie gesagt, scheiße, ich habe in der ersten Reihe diese eine Person einen Tick zu lange angeguckt und bin rausgekommen. Und das Gute ist natürlich, dass wir eine sehr wohlwollende und liebevolle Crowd haben, also eine wirklich eine tolle Community, die dann gejubelt hat und nicht irgendwie gesagt hat, ja, was ist denn das irgendwie?
Nicht die
und
eine Person rausgezerrt hat, die sie
rausgezerrt. Die haben wir dann natürlich sofort. Nein, Quatsch. Aber das ist, das kann passieren, ne? Und das kann auch irgendwie bei so einer erfahrenen Künstlerin wie Nura passieren, die dann einfach wieder angesetzt hat und die Menge hat geschrien und gesagt, ey, weiter geht's, ist nice, ist authentischer sogar.
Noch eine Frage, kann ich auch 5 Songs spielen, kommt hin und wieder bei euch?
Ja, genau. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, den wir ja eben schon angesprochen haben. Wir versuchen immer, dass die Artists mehr oder weniger 2 Songs haben. Ne, wir holen die Leute raus aus der TikTok-Logik, aber so ein bisschen was müssen wir auch live davon beibehalten. Also es geht immer sehr schnell. 10 Artists, 2 Songs. Wenn dir was nicht gefällt, kommt eben das nächste. Und da wollen wir, wir wollen gar nicht, dass ein Artist, selbst wenn es ein großer Name ist, für 5 Songs auf der Bühne steht, weil alle sollen irgendwie mehr oder weniger die gleiche Playtime kriegen.
Auch nicht dein Wunschartist Kendrick Lamar.
Auch nicht mein Wunschartist Kendrick Lamar.
Nein, ja. Okay.
Ich werde mal ein bisschen belächelt, aber es wird passieren. Es wird passieren.
Aber welche Artist-Absage hat denn am meisten geschmerzt? Also da hattet ihr ja sogar auch schon große, die fast aufgetreten wären.
Für mich Doechii, ganz klar. Das, da hatten wir schon im Vorfeld die Zusage und die hatten mega Bock. Das Team war so begeistert von dem Konzept und dann mussten die aber ihren Kalender irgendwie umsortieren und haben gesagt, ey, wir können erst eine Woche später nach Deutschland. Und dann hat es halt timingmäßig nicht geklappt.
Ja, vor allen Dingen, das war letztes Jahr letztes Jahr, glaube ich, ne?
Im Herbst war
genau, das. Als Doechii halt noch keinen Grammy hatte. Also da war sie noch, hat sie noch im Lido gespielt und das wäre halt ein geiler Moment gewesen. Aber mussten dann leider das Termin nicht verschieben.
Ja, und was auch hart war, war die Absage, also beziehungsweise die kurzfristige Absage wegen Glorilla, weil das wäre auch mit Abstand einer der größten Artists, die bei uns gewesen wären, was jetzt nicht super wichtig ist für uns, aber sie war auch ein extrem großer US-Artist und das sind natürlich auch Goals, die wir haben. Und das war eigentlich auch schon alles safe. Und dann, was war nochmal der Grund, warum sie nicht...
Sie hat bei der Wahlkampfveranstaltung von Kamala Harris dann gespielt, als sie sich gerade so die ganzen Leute da rangeholt hat. Haben wir ein Auge zugedrückt dann.
Habt ihr nicht überredet. Kiki, ist ein besonderer Moment noch von deinem Auftritt hängen geblieben in deinem Kopf, wo du sagst, wenn ich an den Auftritt denke, dann denke ich ganz oft daran?
Bei Unreleased meinst du
ja
jetzt? Also bei Grabstein habe ich auf jeden Fall gemerkt, weil der Track schon released war, dass echt teilweise ein paar die Lyric mitsingen konnten. Und ich habe auch in den Gesichtern gemerkt, dass der Song die gerade wirklich berührt. Und das war schon heftig. Ja.
Ich muss auch ganz kurz dazu sagen, Kiki sagt die ganze Zeit so nette Sachen über uns, aber andersrum war das auch einfach eine sehr, sehr starke Performance und ich erinnere mich auch voll dran und auch noch, dass ich durch die Crowd gelaufen bin und ein paar Leute am Weinen waren und also ja, wenn hier irgendwelche Leute sind, die irgendwie Artist buchen oder whatever, dann Kiki ist wirklich sehr, sehr krass. Ich sag das nicht nur, weil wir hier zusammen sitzen, sondern es ist wirklich so.
Kiki war auch zum, also wir haben ja eine Hip-Hop-Veranstaltung vom Grund auf und das war, glaube ich, März 2024, als bei uns, also Anfang 24 und das war so ein Zeitraum, wo wir uns immer mehr auch getraut haben, ein bisschen genreübergreifend über diese Hip-Hop-Grenzen die wir uns auch selber irgendwann am Anfang gesetzt hatten, auch mal drüber hinaus zu gucken. Und da hatten wir natürlich Kiki gebucht und ich war sehr happy darüber, weil wir immer eine Pause haben. Du hast in der ersten Hälfte gespielt und während der Pause haben ganz viele gesagt, boah, die Kiki war sehr stark oder ich weiß nicht, die zweite war so stark, die checke ich sofort aus und folgt der sofort und so. Und das ist ja genau das, was wir wollen, dass sozusagen neue Artists entdeckt werden. Und das hat bei dir halt direkt während der Show schon funktioniert, dass ich dieses Feedback bekommen habe. Und also tolle Künstlerin, falls ihr sie nicht kennt, Kiki, check das bitte ab.
Danke.
Applaus. Ihr habt gerade über Feedback gesprochen. Gab es bei dir den Fall oder habt ihr den schon gehört, dass jemand einen unreleaseden Song performt hat und dann Feedback bekommen hat und aufgrund des Feedbacks den nochmal ein bisschen verändert hat? Ich meine, du hast den Song ja direkt hochgeladen. Wahrscheinlich hast du nicht mehr so viel verändert.
Nee, ich glaube, das hätte ich wahrscheinlich auch nicht gemacht. Weil du wirst es nie allen Leuten recht machen können mit deinen Songs. Und so, man schreibt mal beschissene Songs, man schreibt mal gute Songs, also es ist ja immer ein Up and Down und ja.
Ich glaube, abgeändert erinnere ich mich auch nicht dran, aber es gab, glaube ich, schon Artists, die unreleased Songs gespielt haben, wo sie nicht vorhatten, sie zu releasen und dann entschieden haben, doch zu releasen, weil also das Feedback halt so gut war, oder? Daran erinnere ich mich noch. Ich glaube, bei Nura hat darüber gesprochen, aber ich weiß nicht, ob sie es dann auch gemacht hat. Hat sie? Okay, weil sie hat so einen Goa-Track irgendwie gespielt und war dann so, ja, das ist Goa, das werde ich nie rausbringen. Und dann hat sie es doch gemacht. Ja.
Nochmal kurz zum Booking. Du hast ja schon gesagt, ihr habt so ein bisschen den Hip-Hop-Bereich verlassen, aber ist schon der Fokus auf deutschsprachig?
Also wir hatten ja International Acts auf jeden Fall. Der Fokus ist trotzdem deutschsprachig. Der Fokus ist trotzdem auch Hip-Hop, aber da kommen wir halt in die Diskussion, was ist Hip-Hop heutzutage? Das hat sich ja auch extrem geändert und Genregrenzen haben sich ja auch ein Stück weit verschoben. Und dementsprechend versuchen wir natürlich auch, den Zeitgeist irgendwo abzubilden, das, was cool ist, das, was immer noch zu Hip-Hop zählt. Und ja, das ist halt unsere Aufgabe und diskutieren wir dann natürlich auch intern sehr, sehr lange und ja.
Genau, ich würde auch sagen, also wir versuchen immer vor allen Dingen natürlich die lokale Szene zu pushen und wir glauben auch ehrlich gesagt, es geht gar nicht anders. Also wir waren jetzt auch in London, haben uns da viel mit Leuten unterhalten und es kommt immer raus, die Leute gucken natürlich erstmal auf die eigene Szene. Also zum einen in der Stadt, das ist auch so eine Sache. Ne? Also Hamburg hat eine eigene Szene, Frankfurt hat eine eigene Szene und Berlin. Und wir müssen auch ein bisschen von diesem hohen Ross runter und immer denken, ja okay, wir sind in Berlin, wir müssen halt alle hierher kommen. So funktioniert es auch nicht. Die nächste Ebene ist dann halt das Land, ne? Dass du halt irgendwie auf dein eigenes Land erstmal guckst. Das heißt, wir glauben gar nicht, dass es also für unser Konzept so gut funktionieren würde, wenn wir jetzt irgendwie 10 Artists aus 10 Nationen haben. Also für das, was wir machen wollen, funktioniert das gar nicht.
Aber meine Chancen, gebucht zu werden, steigen schon, wenn es auf Deutsch ist, statt auf Englisch.
Ja, ja, ja. Deine explizit jetzt, oder?
Ja, ich mache auch Musik. Nein. Du hast gerade schon den Soundcheck angesprochen. Der ist ja auch super aufwendig, weil ihr habt ja im Prinzip da ein Festival. Ein sehr, sehr gestauchtes, weil halt nur 2 Songs. Aber wie unfassbar aufwendig ist das denn? 10, 12 Artists plus dann noch Feature-Gäste.
Also diese Aussage von dir, die kriege ich auch immer vom Soundteam. Also die sagen halt so, Leute, ihr wollt hier ein Festival machen in einem Tag. Wie stellt ihr euch das vor? Es ist sehr, sehr aufwendig. Also wir haben allein im Sound haben wir 6 Personen, was bei dieser Venue-Größe sehr ungewöhnlich ist. Und wir versuchen halt alle Positionen so abzudecken, weil wir müssen ja drüber nachdenken, wir haben 12 Acts, davon sind 70% unerfahren. Das heißt, wir müssen wirklich die perfekte Grundvoraussetzung schaffen. Ich will jetzt nicht zu technisch werden, deswegen sonst wird es langweilig, aber wir haben wirklich das alles so super durchoptimiert, damit wir uns schnell auf die Stimmen von den Leuten einstellen können.
Und beim Festival sind es ja sogar 18 Acts.
Beim Festival sind es 18 Acts. Auch das
bei eurem jetzt explizit.
Genau, und das Soundteam ist auch nochmal größer. Ja, also wir legen da schon sehr, sehr viel Wert drauf.
Ob Bachelor in Politikwissenschaften, arbeiten für eine NGO oder mit Geflüchteten, ich würde euch schon als politisch motiviert bezeichnen. Wie politisch ist Unreleased?
Ja, schöne Frage, dass uns, ja, ich glaube, wir haben am Anfang direkt so Werte festgelegt, die uns wichtig sind. Und das fließt auch ständig mit ein, ne? Und auch bei unseren Gesprächen, wir haben auch von Anfang an sehr, sehr viel darüber gesprochen, ne? Unser Booking, also das die eine Sache, ist uns immer wichtig, dass wir mindestens 50% Flinter-Artists haben. Einfach weil, ja, weil das einfach zu selten gemacht wird. Und aber auch nicht mal, nee, das ist nicht mal der richtige Grund, einfach weil es so viel Talent gibt, was dadurch unsichtbar bleibt. Und das hatten wir auch am Anfang, ne? Da haben wir dann, gerade wo wir noch sehr stark diese Genregrenzen beachtet haben, sage ich mal, gesagt haben, ey, es gibt, also wir hatten extrem viele Absagen tatsächlich bekommen am Anfang von so den größeren Flinter-Rap-Artists. Und dann waren wir auch an einem Punkt, wo wir gesagt haben, ey, ist gerade voll schwierig. Und dann so, ja, aber nee, dann haben wir halt angefangen, noch viel mehr zu recherchieren, weil das einfach ja der Standard sein musste, den wir für unser Event so setzen wollten. Und dann findest du halt auch, ne? Du musst halt einfach suchen. Und genau, und das haben wir bis heute so durchgezogen. Aber natürlich auch für das Awareness. Also wir haben unser Awareness-Team vor Ort, was uns extrem wichtig ist, und versuchen einfach unsere persönlichen Ansichten mit einfließen zu lassen.
Ihr macht am 20. September erstmals auch ein Festival, draußen größer. Warum?
Warum machen wir dieses Festival? Also das frage ich mich gerade in der Planung auch, muss ich sagen, warum? Also erstmal ist immer unser Ziel, uns neu zu erfinden. Darum haben wir oft irgendwie Gespräche geführt im Team, aber auch zu dritt, wo wir gesagt haben, was können wir denn jetzt noch machen? Nicht, dass wir die normalen Shows nicht immer noch mega cool finden, aber wir wollen ja immer versuchen, so auszutesten, was ist alles möglich, was kann man mit diesem Format alles machen. Und, also das war so der eine Grund. Und der andere war, wir haben halt 26 Shows in Folge gemacht und wir haben wirklich alles reingesteckt, was wir konnten. Aber wir haben eine Sache gelernt, wenn man nur 30 Tage Zeit hat, dann gibt es halt Grenzen. Und deswegen haben wir gedacht, okay, wir machen jetzt eine Sommerpause. Und wenn wir jetzt aus der Sommerpause zurückkommen, haben wir viel mehr Zeit gehabt zum Planen. Dann können wir auch was super Geiles machen, wo wir all out gehen, und deswegen war das Festival so die richtige Wahl. Also wenn ihr kommt, es lohnt sich, das kann ich sagen. Und ja, jetzt haben wir einfach alles, was wir uns erträumt haben, sozusagen in den letzten 2 Jahren umzusetzen, haben wir jetzt aufs Festival gepackt.
Wie viele Leute werden da sein, wenn es ausverkauft ist?
2.500.
Okay, krass. Aber ist draußen, richtig?
Auch ist draußen, Revier Südostgelände, da wo das RSO auch ist, ne, der Club. Also in Niederschöneweide ist das, glaube ich. Genau.
Das macht den Soundcheck auch schwieriger, oder?
Also, das ist auch ungewöhnlich, aber für so ein kleines Festival, wir starten schon Mittwoch mit dem Aufbau, Donnerstag mit dem Technikbau und der ganze Freitag sind Soundchecks. Also es ist eine sehr, sehr aufwendige Produktion.
Ihr habt auch in einem Podcast erzählt, dass ihr schon geplant hattet, Unreleased auf Tour zu machen, das dann doch erstmal eingestampft. Neben dem Festival, diese Pläne, habt ihr Angst, dass Unreleased zu groß wird, zu kommerziell, dass da der Mythos irgendwie flöten geht, oder wie geht's euch damit?
Das ist jetzt so ein bisschen kommerziell, also müsste man mal drüber reden, aber unser Ziel ist es ja, dass es eben nicht so ist, also dass wir es ja nicht kommerziell machen wollen, dass wir nicht Mainstream sein wollen, sondern auch immer eine Nische, und dazu haben wir also unseren Fokus, den wir von vornherein irgendwie festgelegt haben, den gehen wir ja komplett 1:1 mit. Also wir haben ja immer noch NewcomerInnen auf der Bühne, die so zu 70% des Lineups irgendwie ausmachen. Und allein deswegen werden wir nicht Mainstream im klassischen Sinne, wenn es jetzt um die Musik geht. Die Aufmachung drüber hinaus, also wie wir uns darstellen, da haben wir natürlich für uns selber im Vorfeld klare Regeln definiert. Und wir haben mittlerweile natürlich, wir sind gewachsen und haben mittlerweile auch Sponsoren mit dabei, um auch natürlich so eine Riesenproduktion irgendwie stemmen zu können, was kostenseitig echt herausfordernd ist für uns alle. Aber unser Ziel war es nicht, wie so eine Litfaßsäule zu sein, wo dann überall Brands stehen, sondern das Ganze authentisch zu machen und diese Sichtbarkeit, die wir natürlich auch den Sponsoren geben müssen, irgendwo so zu gestalten, dass es Mehrwerte gibt für alle und auch für die Crowd und auch für die Artists, die dann zu uns kommen. Und das also war uns
zum Beispiel Apple Music habt ihr als Partner, und dann sind halt Artists, die dann in der Show von
genau.
Aria sind.
Also nach jeder Show haben wir die Möglichkeit, einen Slot zu vergeben, und den vergeben wir auch bewusst an Newcomer, die dann zu Aria gehen und da ein Interview geben. Und wir haben Yassin gewählt zum Beispiel, der bei uns das erste Mal aufgetreten ist, aber auch viele andere NewcomerInnen, die dann die Möglichkeit hatten, bei Aria im Interview zu sitzen. Und das ist halt die Kooperation, die wir dann mit Apple Music haben. Und wir hatten letztes Jahr einen Adidas-Deal, wo uns aber super wichtig war, dass die Artists Adidas Seedings bekommen, also Kleidung von Adidas bekommen, und aber auch nicht mit der Verpflichtung, die jetzt auf der Bühne tragen zu müssen. Das haben wir hart verhandelt. Warum? Weil wir gesagt haben, wir wollen nicht mainstreamig sein, sondern wir wollen das authentisch machen, und diesen Weg gehen wir halt die ganze Zeit, ne?
Ja, genau. Und das ist, kann ja auch, was auch teilweise passiert ist, so der Startschuss sein, dann für einen Branddeal, für einen Artist oder so. Also da sind wir wieder bei dem Punkt, ich glaube, bei allem, was wir machen, ist immer wieder so, würden wir uns als Artist das wünschen? Ja, nein. Was würden wir uns wünschen? Und dann entscheiden wir dementsprechend. Und ich glaube, solange wir uns das beibehalten, kann eigentlich nichts schief gehen. Es ist natürlich, um auch jetzt mal ein bisschen kritischer zu sein.
Ja, bitte.
Es ist natürlich schwierig zu wachsen und dann in den richtigen und herauszufinden, in welchen Momenten sage ich jetzt ja und in welchen Momenten sage ich nein. Und ne, viele Leute wollen natürlich auch irgendwie was und natürlich Sponsoren und in alle möglichen Richtungen geht das ja. Und ja, also man kann sagen, das ist auch für uns immer nicht so einfach und immer noch nicht einfach. Aber ja, man kommt halt nicht wirklich drum rum und das finden wir immer wieder heraus.
Hilft, dass ihr zu dritt seid wahrscheinlich, dass ihr nicht alles auf einer Schulter quasi habt.
Ja, es gibt schon ein paar Streits und ein paar Auseinandersetzungen, aber es hilft am Ende immer.
Es hilft vor allem, dass wir zu dritt sind, weil es immer eine Mehrheitsentscheidung gibt.
Und man kann immer über den anderen reden mit dem einen. Was sind denn eure Wünsche für die Zukunft?
Also ich würde mir wünschen, dass Unreleased nicht nur in Berlin, sondern international in den wichtigsten Städten so der Hotspot für neue Artists wird. Also dass wir sagen können, wir entdecken auch einen Artist in London, wir entdecken auch einen Artist in Mailand und vielleicht in Tokio und können vielleicht ein Netzwerk aufbauen, das sich dann halt gegenseitig, wo wir Synergien erschaffen können. Das ist so ein bisschen die Vision für uns. Ne, das ist schön, dass wir das hier machen und das wird auch erstmal so bleiben, aber der Wunsch ist schon, das auszuweiten. Und da, also nicht nur der Wunsch, da arbeiten wir auch dran.
Da sprichst du für alle, da muss ich jetzt nicht noch rumgehen.
Das würde ich mir niemals anmaßen.
Also was wir uns natürlich auch wünschen, wir begleiten die Artists ja gerade auch so von Anfang an irgendwie, was diese Live-Erfahrung angeht. Und natürlich ist es eine Vision von uns, ziemlich lange weit in der Zukunft, Artists auch darüber hinaus zu begleiten und nicht nur irgendwie Able. Mitzunehmen auf die Bühne, sondern auch von der Bühne bis zum Release und, aber
bis ins Backstage
und bis ins Händchen halten. Aber natürlich ist das der Anspruch, den wir haben und auch das ist diese Artist-Perspektive, die wir von Anfang an hatten mit, was haben wir uns als Artist gewünscht und wo hatten wir das Gefühl, dass es super schwierig ist, irgendwie dann auch offene Türen zu sehen, sondern das ist im Prinzip so ein bisschen die Vision, die wir noch verfolgen.
Ihr könnt gleich Fragen stellen. Ich gebe schon mal das Mikro an Colin und Kiki, du darfst die Frage natürlich auch gerne beantworten. Was wünschst du dir für die Zukunft?
Auf jeden Fall regelmäßiger live spielen. Das ist ein hartes Pflaster, das Live-Game. Und das ist eine meiner größten Stärken und es ist sehr schwierig einfach. Das wäre cool.
Gut, habt ihr Fragen, dann meldet euch gerne. Da ist auf jeden Fall eine. Kiki habe ich auch auf dem Planetarium live gesehen, das war sehr geil.
Oh mein Gott, ich hatte so Höhenangst. Das war ganz schlimm.
Hey. Ich wollte fragen, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, Unreleased Unplugged zu machen, also mit Band? Oder habt ihr es schon gemacht oder ist es in der Planung?
Ja, haben wir schon mal drüber nachgedacht. Wir fanden aber im Endeffekt, also vielleicht kommt es noch, ich will jetzt gar nicht so kategorisch ausschließen, aber wir fanden jetzt erstmal, es passt nicht zu 100% zu uns, weil unser Ansatz war, also wir waren als Artist ganz viel auf so Live-Sessions, die dann eben immer mit Liveband waren. Und unser Gedanke war eher, wo gehen denn die Rap-Artists hin, die hier gar nicht so reinpassen? Also unser Ansatz war eigentlich, ey, jetzt sagen wir mal ein Chiago oder ein, keine Ahnung, diese Art von Sound passt da ja gar nicht hin. Du kannst nicht unbedingt freestylen, weil es funktioniert nicht mit Band. Deswegen haben wir gesagt, lass uns doch ein Setting schaffen, was dynamisch ist. Wir haben auch immer wieder Live-Instrumente da, aber halt auch, was einfach dann vom DJ abgespielt werden kann, ne?
Ja, wie Felix schon meinte, am Ende des Tages, so eine Unplugged-Session kann mega cool sein, aber dadurch, dass wir so eine Diversität der Artists abbilden wollen, macht es für uns eher Sinn, wenn der Artist dazu es möchte oder wenn es zum Artist passt, dann ist es Unplugged. Also wir hatten ja auch schon Bands da zum Beispiel, die haben komplett im Band-Setting gespielt, teilweise auch nur mit akustischen Instrumenten.
wie zum Beispiel Blumengarten, weil teilweise Songs nur mit Gitarre und Stimme und das war perfekt. Aber wenn es da einen Artist gibt, die dazu nicht passen, dann müssten wir die ja für diese Session ausschließen und das machen wir dann halt nicht. Genau.
Wir hatten die Provinzband bei uns und die hat ja auch komplett mit Band-Setup gespielt, das erste Mal auch mit Schlagzeug, wo wir uns vorher auch nicht so richtig rangetraut haben, aber das war auch sehr aufwendig. Also wir haben dann verstanden, warum wir uns nicht rangetraut haben. Aber der Hintergrund ist ja, dass die Provinzband, die ja geübt ist, trotzdem noch 4 Tage geprobt hat für unseren Auftritt, wo sie nur, ich glaube, 3 oder 4 Songs gespielt haben. So, also wirklich in einem kleinen Set und trotzdem 4 Tage geprobt haben. Das heißt, wenn wir das natürlich in einem größeren Umfang machen mit unerfahrenen Artists, dann ist das natürlich eine irre Vorbereitung, die am Anfang getroffen werden muss. Und ich glaube, das war auch am Ende der Grund, wo wir gesagt haben, also aus Kostengründen, aus Zeitgründen einfach nicht stemmbar. Aber die Idee hatten wir definitiv und wir finden es persönlich auch cool mit Live-Instrumenten. Ne?
Check, dankeschön.
Vielen Dank für die Frage.
Habt ihr sonst noch Fragen?
Hinter dir, Colin.
Wie geht ihr damit um, dass, also gerade wenn man größer wird, dass das Publikum vielleicht mainstreamiger wird und also als Besucher der Veranstaltung dann auch so Sachen passieren, wie dass das Publikum mehr anfängt zu quatschen während der Songs, was ihr ja auch gar nicht wollt. Und ihr habt es ja auch selbst gesagt, ihr selbst wollt diesen Mainstreaming-Gedanken gar nicht haben, aber das Publikum verändert sich vielleicht. Also wie geht ihr mit diesem Spannungsfeld um, was sich da einfach auftut zwischen, was will vielleicht das Publikum, aber was wollt ihr, deren Herzensprojekt das ja auch ist?
Darüber haben wir uns auch echt viele Gedanken gemacht und auch viel darüber gesprochen, wie wir da Einfluss drauf nehmen können. Und wir sind so ein bisschen zum Schluss gekommen. Dadurch, dass wir haben ja immer, also wir fragen oft, nicht jedes Mal, aber fast immer am Anfang der Veranstaltung, wer war schon mal hier, wer ist zum ersten Mal da, und dann sehen wir immer, wie die Hände hochgehen und meistens ist es so ungefähr 50-50. Und wir haben halt das Gefühl, dass trotzdem so der Großteil es schafft, von denen, die schon da waren, dann die einzufangen, die neu dazukommen und so ein bisschen diesen gleichen Vibe zu übertragen. Aber trotzdem, ich bin meistens während der Show so ganz links auf dieser Tribüne hinterm DJ, weil ich da so die beste Sicht habe auf die ganze, meistens Technik, und mache mir Sorgen. Und da, wenn ich da stehe, dann achte ich halt darauf, so wie verhalten sich so die Leute bei den ruhigen Songs, wie fühlt sich das gerade an. Und es gibt natürlich Momente, wo ich mir denke, ah, okay, da an der Bar, da sind sie ein bisschen zu laut gerade wieder, aber ich habe immer noch oft Momente, wo ich dann so nichts höre und so Totenstille, und dann denke ich mir, okay, es wirkt so, als können wir diese Momente immer noch schaffen.
Ja, und um es ganz konkret zu machen, wir sind natürlich auch die ganze Zeit im Austausch mit Security, mit Awareness-Team. Wir haben Positionen halt auch so geschaffen, dass wenn irgendwas ist, wenn irgendwer mal stört, wenn irgendwer mal raucht, was zum Glück bei unserer Crowd sehr selten vorkommt, aber dass wir dann halt immer wieder so einen schnellen Zugriff haben. Das klingt so hart, so ein Zugriff. Aber im Endeffekt ist ja so, dass wir die Leute schnell darauf aufmerksam machen können.
Und ich glaube, da sind wir wieder auch bei der Größe der Location. Also wenn die Venue noch größer wäre, hätten wir wahrscheinlich gar keine Möglichkeit, das zu überblicken. Wo ist es gerade laut, weil wir dann nur mitbekommen, was vorne passiert. Und dadurch, dass der Festsaal Kreuzberg im Prinzip oder das Festsaal, also die Venue im Prinzip, wer schon mal da war, weiß es ja, es ist unten sehr crowded, aber relativ nah an der Bühne. Und dann gibt es diese Ränge. Und wenn man auf der Bühne steht, kann man eigentlich alles sehr gut überblicken. Da kann sich keiner so easy verstecken und laut sein für sich. Aber tatsächlich ist es schon so, dass wir darauf hoffen, dass natürlich unsere Community, die da schon Erfahrung hat mit Unreleased und auch dieses Konzept respektiert, weil darum geht es ja auch. Es geht viel um Respekt, gerade auch, was unser Konzept immer wieder nach außen betont. Seid lieb, seid achtsam, schenkt wirklich eure Aufmerksamkeit den Artists gegenüber, weil sie gerade neue Songs probieren zum ersten Mal. Und wir schaffen das tatsächlich durch die Community, die wir haben, das einzufangen. Aber es ist nicht immer einfach. Es gibt Shows, wo wir am Ende auch sagen, ey, jetzt, da war es doch ein bisschen lauter als sonst. Und das hat auch die ein oder andere Person genervt. Und dann haben wir auch schon überlegt, was kann man dagegen tun? Und wir haben auch schon mal Schilder gebastelt, so nach dem Motto, bitte leise sein, die wir dann hochhalten sollten. Aber zum Glück hatten wir dann bei der nächsten Show dann wiederum nicht den Fall, dass viel geredet wurde und wir mussten die nicht einsetzen. Aber ja, das ist aber eine gute Frage. Also das ist schon eine Herausforderung, die wir haben oder hatten.
Eine Frage ginge vielleicht noch, falls ihr eine habt. Eine ist noch da hinten.
Ich musste jetzt ganz oft an den Boiler Room denken. 2013 war es hier im Stadtbad Wedding der heiße Scheiß. Und jetzt ist es immer noch da, aber in Berlin irgendwie out. Seht ihr irgendwelche Parallelen?
Nein. Nein, ich mache nur Spaß, weil ich weiß, das ist wieder eine kritische Frage, dann habe ich diesen Reflex. Also was Boiler Room ja macht, und deswegen ist es ja jetzt auch out, ne? Die haben natürlich irgendwie riesiges Kapital im Background, bedienen sich irgendwie an der Techno-Culture und ja, wird deswegen zu Recht gehatet, aus meiner Sicht. Und genau, also die Parallele, die es gibt, ist, dass sie natürlich Live-Events machen und großen Wert darauf gelegt haben, das dann online auszuspielen und irgendwie weltweit Leute zu erreichen. Das wollen wir auch. Der ganz wichtige Unterschied ist aber, was ich meinte, ne? Wir kommen ja aus der Kultur, ne? Wir sind ja selber Artists und es ist halt extrem wichtig, dass sowas natürlich nicht passiert. Und ja, es gab jetzt schon auf dem Weg so ganz viele Momente, wo wir, glaube ich, uns immer dafür entschieden haben, nee, lass uns mal lieber das und das ablehnen, damit das eben nicht passiert. Dementsprechend, ja, kann ich das verneinen.
Gut, einer, wir haben letztens auch überzogen, da können wir, glaube ich, auch noch eine Frage von hier vorne machen.
Ihr habt ja jetzt mittlerweile viele Newcomer begleitet auf dem Weg von Start bis jetzt auch größer werden. Was würdet ihr Newcomern ans Herz legen, wenn sie in der deutschen Musikszene Fuß fassen wollen?
Also ich glaube, so auch aus so meinen persönlichen Erfahrungen von früher und so, ist das Allerwichtigste, und das ist auch ein bisschen schon ausgelutscht vielleicht, aber dieses authentisch sein. Also ich glaube, authentisch zu sein ist wirklich das, was Leute direkt merken. Beziehungsweise sie merken, wenn du es nicht bist. Und das merken wir auch bei uns auf der Bühne. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Wir haben ja jetzt über 350 Artists bei uns auf der Bühne gehabt und jedes Mal fällt es einfach auf, wenn die Person selber nicht so richtig daran glaubt, was sie gerade tut und vielleicht auch irgendwie das Bild von einem anderen Artist gerade im Kopf hat und versucht, diese Person so ein bisschen zu imitieren auf der Bühne, dann spürt man das einfach in der ganzen Crowd. Das ist ja wie dieser Live-Moment, wo das einmal getestet wird. Auf der anderen Seite hatten wir Artists bei uns, die, wo ich persönlich jetzt sagen würde, das ist nicht meine Musik, und ich wusste nicht, ob die Crowd das dann irgendwie feiern wird, und dann war das ein unglaublicher Moment, weil die Person einfach authentisch, und zwar extrem authentisch war. Und ich glaube, es ist vielleicht kein wirklicher Tipp, aber es ist so die einzige Chance, würde ich sagen. Und ob es dann funktioniert, hängt natürlich davon ab, ob das den Zeitgeist trifft, ob man genügend, also wenn das einem wichtig ist, ob man genügend Leute findet, die das mit einem teilen. Aber wenn man das nicht hat, dann ist die Chance meiner Meinung nach super, super klein.
Ich kann da auch vielleicht noch ein bisschen was als Artist zu sagen, weil ich glaube, es ist auch voll wichtig, dass du Ecken und Kanten hast und dass du dich darauf irgendwo auch fokussierst und irgendwie Leuten damit auch auf den Sack gehst mit deinen Ecken und Kanten, weil das ist das, was dann authentisch wahrscheinlich macht, dass du zu deinen Dingen dann stehst und darauf den Fokus legst und nichts glatt gebügelt ist irgendwie.
Ich glaube, das Wichtigste ist als Newcomer oder Newcomerin, dass man es schafft, die Musik, die man für sich selber entweder im Studio macht oder bei sich selber irgendwie zu Hause in seinem Zimmer, irgendwie zu zeigen, und zwar anderen Menschen, weil das daran scheitern die meisten NewcomerInnen, dass sie halt die tollste Musik vielleicht machen, aber es zu wenig Leute mitbekommen. So, und ich glaube, Chiago hatte es mal in einem ARIA Apple Music Interview sehr gut gesagt, die meisten Artists stecken sehr viel Zeit irgendwie in die Produktion der Musik, aber meistens sehr wenig Zeit in die Promotion. Und Promotion kann verschiedenste Wege einnehmen. Also es kann Social Media sein, ganz klassisch, kann aber auch irgendwie Guerilla-Marketing-mäßig sein, dass man rausgeht mit einer Box, mit einem Mikrofon und dann auf der Warschauer Brücke irgendwie seine Songs spielt und dann so lange spielen kann, bis die Polizei kommt und dann wieder einpackt und geht. Also es gibt verschiedene Wege, aber ich glaube, dass es halt wichtig ist, sich zu präsentieren und immer wieder die Songs auch nach außen zu zeigen. Und da reicht es halt nicht, irgendwie einen Post zu setzen auf Instagram und zu sagen, das ist jetzt meine neue Musik, bitte hört euch die an, und danach frustriert zu sein, weil sie nur 100 Leute gehört haben. Wobei 100 schon viel sind, finde ich.
Ja, und vielleicht eine letzte Sache, auch im Fall von Yassin, ne? Das war sein erster Auftritt, aber der hatte 2 Jahre lang sich im Studio eingeschlossen, nur Musik gemacht und die ganze Zeit geprobt. Also das ist natürlich auch ein großer Punkt. Wir sehen natürlich auch Unterschiede. Es gibt Artists dann wie ihn, er kommt dann raus, hat diese Chance und nutzt es dann auch entsprechend, weil er einfach vorbereitet war. Ne? Das heißt, da gehört natürlich auch extrem viel Arbeit dazu, muss man sich natürlich auch erlauben können. Ne? Es gibt Leute, die haben mehr Geld, weniger Geld, die müssen nebenbei arbeiten und so weiter. Das ist natürlich, ne, wir kennen das ja auch, so, es ist so schwierig, einfach Artist zu sein. Aber ja, man sieht es dann, wenn man dann im richtigen Moment vorbereitet ist.
Und eine Sache vielleicht noch, also Musik ist ja Kunst irgendwo, aber ein Künstler braucht ja auch Übung. Also jemand, der malt, der muss ja auch ganz viel und ganz oft malen, damit der Pinselstrich funktioniert. Genauso ist es mit der Stimme. Ist auch ein Muskel, den man trainieren muss. Und es reicht, also das zum Thema Newcomer, die dann Musik rausbringen, es reicht halt nicht aus, irgendwie 3 Songs hochzuladen und zu denken, das passt so, sondern man muss immer weitermachen. Und ich glaube, das ist so der Tipp, immer weiterzumachen. So weitermachen, neue Songs, besser zu werden, in dem Prozess besser zu werden, zu gucken, was machen die anderen, was kann ich vielleicht irgendwie adaptieren, ohne irgendwie die Authentizität irgendwie zu verlieren, dass ich immer noch ich bin, aber zu trainieren. Also wie ein Fußballer, der 1000 Mal aufs Tor schießt und immer besser wird, ist es halt auch bei einem Künstler so, der Musik macht und immer wieder probiert und macht und tut und besser wird. Wie ein Yassin, der 2 Jahre geprobt hat. Genau das ist es.
Ja, gute Überleitung. Besser wird's dann gleich. Ebbo hier auf der Bühne. Ich danke euch für die ganze Zeit, die ihr uns gewidmet habt. Auch noch zum Schluss eine Anekdote. Ich habe es gestern erst gehört, dass Cranberries, die ja eigentlich sehr andere Musik machen, auch Zombie live gespielt haben und erst durch das Feedback der Leute das Label überzeugen mussten, ey, wir müssen den Song als Single rausbringen, auch wenn es anders ist als das, was wir sonst machen. Und es ist einer der größten Songs aller Zeiten. Ich glaube, auch da ist Unreleased irgendwie eine krasse Bühne und freue mich, auch auf dem Festival da zu sein. 20. September, kommt gerne rum. Fede, Waumi, Memo und Kiki, vielen Dank euch. Folgt dem Thema Takt Podcast gerne, könnt ihr dann auch nochmal nachhören, falls ihr irgendwann abgeschweift seid. Und ja, vielen Dank und euch einen schönen Abend noch.
Dankeschön.
Dankeschön.
Shoutout auch an Colin Eger von TuneCore, der da, glaube ich, am Ende gepfiffen hat. Und am Ende des Talks ist er auch mit dem Mikro durch den Saal gerannt, um die Zuschauerfragen einzufangen. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht mit Fede, Waumi, Memo und Kiki auf der Bühne. Und ich freue mich auf die nächsten Live-Podcasts, zum Beispiel auf der BeatCon Anfang Oktober. Folgt dem Thematakt-Podcast, wo immer ihr eure Podcasts hört, und auf Instagram für mehr News und Videos. Eine Bewertung auf Spotify kostet nicht viel Zeit, hilft mir aber dabei, die besten Gäste einzuladen. Also geht bei Spotify auf die Podcast-Seite, klickt auf die 3 Punkte und dann auf Show bewerten. Mein Name ist Tobias Wielinski, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.